Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Eine weitere Episode Recruiting Basics und Arthur und ich dürfen heute den Bastian Stolz begrüßen. Bastian ist Recruiter mit Leidenschaft, Vorleser, Blogger, Eignungsdiagnostik, Rookie, LinkedIn-Meme-Aktivist, Bias-Polizei und der personifizierte ständige Wechsel zwischen Spaßvogel und Spaßbremse. Augenhöhe, Humor, Professionalität und den innigen Wunsch, andere zum Nachdenken anzuregen. Das ist Bastian. Sein Herz schlägt fürs Recruiting und es schlägt schnell und kräftig. Frei nach dem Motto von Markus, ich will Spaß und ich gebe Gas. Für seine Passion, seine Profession, Human Relations. Viel Spaß!
Hallo zusammen in einer neuen Folge Recruiting Basics, einfach klar, praxisnah. Heute in einer weiteren Interviewfolge und ich freue mich wie Bolle, weil der Bastian Stolz hier ist. Den kenne ich gefühlt schon Ewigkeiten. Wir haben auch schon das ein oder andere Mal gesprochen und bisher habe ich nur coole Sachen von dir gehört, Basti. Willkommen, hallo.
Danke, lieber Arthur. Ja, das kann ich zurückgeben. Ja, das ist nur coole Sachen von dir hören, lesen und so weiter. Geht mir auch so und ich freue mich auch mega, dass ich hier bin und hier sein darf. Bin gespannt, freue mich.
Moin noch von meiner Seite. Hi Basti. Wir hatten auch schon mal das Vergnügen irgendwann in dem Call. Kann das sein?
So, ja, so ja. Ist es, Stefan. Wir hatten auch schon das Vergnügen. Ja, absolut.
Ja. Da ist das tatsächlich also, rausgekommen. Sitzen also drei Männer, die sich kennen, virtuell in einem Raum und wollen jetzt über Recruiting Basics sprechen. Und ich freue mich da tierisch drauf, weil ich glaube, wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was sehr, sehr spannend sein kann für die HörerInnen da draußen. Weil wir ja durchaus auch Folgen aufnehmen, wo man ein Basic in aller Tiefe auseinandernimmt. Und dann fragt man sich vielleicht im Nachgang, wie soll ich das alles eigentlich miteinander kombinieren? Und ich stehe hier, da ist ein Riesenberg, wo fange ich an? Und deswegen haben wir mit dem Basti heute uns überlegt, wir reden mal darüber, wie ist eigentlich der Weg zum Basic Recruiter? Wo startet man? Wie war es eigentlich am Anfang für Basti und auch für mich vielleicht ein Stück weit im Recruiting loszulegen? Und was haben wir dann gemacht, um festzustellen, hey, vielleicht machen wir am Anfang oder haben auch am Anfang die falschen Themen gemacht? Und da habe ich super viel Lust drauf. Und meine erste Frage an dich, Basti, wäre, als du angefangen hast im Recruiting, was dachtest du, ist eigentlich dein Job?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich dachte tatsächlich schon relativ von Anfang an, hey, ich muss die beste Person finden, ja, den besten Menschen für diese Anforderungen, die ich hier habe. Aber tatsächlich auch relativ schnell kam der Wunsch, ob es Aufgabe war, würde ich jetzt vielleicht so nicht unterschreiben, aber auch Chancen zu ermöglichen. Ja? Und diese beiden Wünsche, Aufgaben, die stehen in Konkurrenz zueinander, ziemlich oft. Ja?
Inwiefern stehen die in Konkurrenz für dich?
Dass du, um den perfekten Menschen für eine Stelle zu finden, brauchst du im Allgemeinverständnis bestimmte Qualifikationen, bestimmte Erfahrungen, bestimmte Kompetenzen und so weiter und so fort. Und dann hast du auf der anderen Seite aber vielleicht Menschen, denen du Chancen ermöglichen willst, die all das nicht mitbringen, ja, aber trotzdem vielleicht das Potenzial dafür haben. Und das ist so ein bisschen, und ich glaube, das beschreibt auch ganz gut den heutigen Zustand im Recruiting, ja, dass du das eine Lager hast, die sagen, hey, nur hire for skills, ja, und die anderen sagen nur hire for attitude, ja, und beide verkaufen es als die allgemeine Wahrheit. Und das miteinander zu verbinden, ist, glaube ich, die große Kunst. Und das waren, glaube ich, die zwei Wünsche und Aufgaben bei mir zu Beginn.
Jetzt weiß ich ja von dir, dass du den Weg gegangen bist, dich immer weiter aufzuschlauen im Thema gute Personalauswahl. Was muss ich eigentlich tun, um die richtigen zu finden? Eignungsdiagnostik ist etwas, wovon du viel erzählst. Auch Stellenanzeigen gut zu gestalten. Wenn du mit deinem ganzen Wissen, was du jetzt hast, anschaust, was du am Anfang deiner Karriere eigentlich gemacht hast, wie würdest du das bewerten aus der Perspektive?
Sehr kritisch tatsächlich, weil es wirklich ein rein intuitives Vorgehen war. Ja, also als Hintergrund, ich habe zwar eine kaufmännische Ausbildung und bin dadurch dann in die Personaldienstleistung reingerutscht, ja, so völlig ohne das geplant zu haben und war dann plötzlich in der Situation, dass ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hatte und irgendwie versuchen musste, Menschen und Jobs miteinander zu matchen. Und dann auch noch Jobs, die gar nicht im eigenen Unternehmen waren, sondern ja bei fremden Unternehmen waren. Und wenn ich da heute so drauf gucke, denke ich mir schon, boah, das war schon auch teilweise ein sehr blauäugiger Ansatz. Ja, und so ein bisschen, glaube ich, der Gedanke, hey, ich kann ganz gut mit Menschen, ja, und dann wird es schon irgendwie gut gehen, ja, dann wird es schon klappen, dass ich da die richtigen Leute auswähle.
Ja, kann ich extrem gut nachfühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch da reingefallen irgendwie. Ich bin auch gestartet als Personalvermittler. Und wenn ich daran denke, wie ich Leute qualifiziert habe, in Anführungszeichen, für eine Rolle, dann waren das Gespräche, die unbeabsichtigt strukturiert waren, aber da ging es um Themen, die man in der Struktur gar nicht sehen will. Und danach hast du ein grobes Gefühl, vor allem, was wollen die eigentlich als nächsten Schritt? Das habe ich irgendwie mal rausgearbeitet und dann versucht, das zu verbinden mit dem, was die Firma eigentlich will. Aber das Thema wirklich Anforderungen, also zu prüfen, haben sie die Kompetenz, haben die Qualifikation? Das war gar nicht Teil meines Jobs. Also mein Job war, Motivation so ein Stück weit herzustellen und im Lebenslauf genug Keywords zu kreieren, die mit der Stellenanzeige zu tun hatten und dann die Profile rauszuschicken und den Firmen erklären, warum ich der Meinung bin, dass die Rolle, die sie hier haben, ganz gut zu deren nächsten Karriereschritt passt und dass sie aber dann am Ende angefangen haben, selber zu gucken, passt das zu dem, was wir hier im Job haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir wurde aber auch von keiner Firma gezeigt, weil ich habe die Interviews begleitet, wie man denn gute Personalauswahl macht, weil das waren die immer gleichen Fragen da draußen. Stärken, Schwächen, führen Sie mich mal durch Ihren Lebenslauf, hatten Sie mal einen Konflikt im Leben, all das. Und von daher ging ich einfach davon aus, so funktioniert Personalauswahl.
Ja, und unbequeme Meinung von mir. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, über den wir hier sprechen, bei uns beiden, gut, bei dir, ich weiß nicht, du bist, glaube ich, insgesamt schon ein bisschen länger in HR unterwegs als ich.
Und zu dem Zeitpunkt,
ja, bei mir sind's eher so 7, 7, 8. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das, was man unter guter Personalauswahl im Allgemeinen auch verstanden hat. Also ich glaube, dass in den letzten Jahren enorm viel passiert ist, in Richtung Professionalisierung des Recruitings. Ja, das zeigt sich in Studiengängen, die immer größere Relevanz bekommen, Wirtschaftspsychologie zum Beispiel. Ja, das war vor wenigen Jahren echt noch kein so ein großes Thema. Mittlerweile siehst du in fast jeder Stellenausschreibung für Recruiter, Personalreferenten, HR-Business-Partner, was auch immer, siehst du immer öfter die Anforderungen Wirtschaftspsychologie. Und eben nicht BWL oder nur Psychologie, sondern eben die Kombination daraus. Und von daher, und ich glaube, die Quereinstiegsquote ist immer noch recht hoch, gerade in der Dienstleistung natürlich. Aber es wird, glaube ich, zumindest mehr dafür getan, dass man schnell professioneller werden kann. Ja, und aber mir ging es da auch wie dir. Ich hatte im Endeffekt auch keinen Plan. Ja, also keine Ahnung, und wir haben auch keine Unternehmen irgendwie erklärt, hey, so machen wir das und so wählen wir aus. Ja, ich habe halt Vorgespräche geführt und dann habe ich nach bestem Wissen und Gewissen Profile geschickt an die Kunden und habe mich wie ein Schnitzel gefreut, wenn sie eingeladen worden sind zum Probearbeiten. Ja, und dann sind die zum Kunden und haben 5 Schrauben reingedreht und wenn sie in die richtige Richtung gedreht haben, dann waren sie geeignet und sind halt genommen worden. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber fundierte Auswahl Da war ich wirklich weit weg von. Ja, auch von Dingen wie sich mal die Stellenanforderungen vom Kunden wirklich zu zerlegen und zu überlegen, okay, was brauche ich denn da jetzt wirklich? Was sind die Must-Haves? Ja, was ist vielleicht nice to have? Sich strukturierte Interviewfragen zu überlegen, dass du bei allen die gleichen Fragen stellst, ja, immer gleich auswählst. Dir auch mal zu überlegen, was findet denn beim Kunden dann noch statt an Auswahl? Ja, eben wie gesagt, ist das Probearbeiten, was die da machen, überhaupt geeignet, um sagen zu können, dass die den Job gut machen oder nicht. Also lauter solche Sachen, die ich nicht wusste, nicht konnte, die mir auch keiner beigebracht hat letztendlich. Dann aber ja relativ schnell der Wunsch bei mir auch aufkam, zu sagen, hey, klar, ich habe zwar kaufmännische Basics durch meine Ausbildung, ja, und ich kann den Computer bedienen und ich kann mit digitalen Hilfsmitteln gut umgehen, aber das war es dann auch, ja. Und alles andere fehlt mir. Und dann kam der Wunsch auf, sich das Wissen draufzupacken und dann Gott sei Dank auch die Chance, durch mein Unternehmen damals ein Studium noch zu machen, neben dem Job. Und ich glaube tatsächlich, die Kombination war das, was Gold wert war, ja, weil ich immer täglich die Praxis erlebt habe, wie wird es gelebt, und dann am Abend im Studienbrief die Theorie gelesen habe und mir gedacht habe, ah, so sollte es eigentlich sein. Und da dann versuchen konnte, die Brücke herzustellen. Muss aber auch sagen, ich war 5,5, knapp 6 Jahre in der Dienstleistung. So richtig professionalisiert in Sachen Eignungsdiagnostik habe ich mich tatsächlich erst, seitdem ich im Unternehmen direkt angestellt bin und nicht mehr auf Dienstleisterebene unterwegs bin. Da ist noch mal sehr, sehr, sehr viel passiert in den letzten 2,5 Jahren.
Wie kam denn der Wunsch in dir auf, sich dort zu professionalisieren? Also was war vielleicht so ein bisschen ein Eye-Opener, wo du sagtest, oh, jetzt habe ich gerade verstanden, ich mache was vielleicht nicht so, wie es sein sollte, und ich sollte da noch mal anders drüber nachdenken als bisher.
Ja, ich glaube, es war gar nicht so sehr der Gedanke, hey, ich mache was, wo ich nicht weiß, wie es sein sollte, sondern es war das Bewusstsein darüber, ich arbeite hier in einem Bereich, von dem ich keine Ahnung habe, letztendlich. Ja, es war nichts Spezielles, kein spezielles Ereignis, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht und vielleicht wäre es gut, noch mal mehr Wissen draufzupacken, sondern einfach das Bewusstsein, ich arbeite hier in einem Bereich, den ich nicht kenne, der mir völlig fremd ist. Und mein Wunsch aber schon ist, wenn ich an was arbeite, ja, dass ich auch gern Ahnung davon hätte. Und Ahnung fängt bei mir an mit Bildung. Tatsächlich, also irgendeine Art von Grundbildung. Und ob das jetzt eine Weiterqualifizierung gewesen wäre, im Sinne eines Fachwirts oder im Sinne von sonstigen Schulungen, ja, oder ob es dann eben das Studium ist, das sei mal dahingestellt. Ich würde auch sagen, das Studium an sich hat mich jetzt auch nicht dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin, wissenstechnisch, ja, definitiv nicht. Aber es war eine sehr, sehr gute Grundlage und hat einen guten Überblick gegeben, ja. Aber es war definitiv, also kein Ereignis, wo ich jetzt zum Beispiel aus einem Interview rausgegangen bin oder so und mir gedacht habe, boah, irgendwie habe ich so gar keinen Plan, ich würde gern irgendwie mehr Wissen drauf machen, sondern so die Metasicht zu sagen, okay, ich habe dieses Aufgabengebiet und eigentlich kann ich aber nur 20% davon. Ja? Beherrsche ich quasi technisch. Also ich habe die Fähigkeiten, um das gut auszufüllen und die restlichen 80% mache ich intuitiv und aus dem Bauch heraus und wird schon gut gehen.
Ja, also ich kann das sehr gut nachfühlen. Also wenn man das Thema Auswahl sich anguckt, dann ging es mir ganz genauso. Es war, ich meine, damals war es Timo Fries, wenn ich mich recht erinnere, von der Bosch, der dann doch recht offen in Social Media, ich weiß gerade nicht mehr, ob Twitter oder schon LinkedIn, wahrscheinlich Twitter, anfing,
Wahrscheinlich
darüber
Twitter.
zu sprechen, hey, gute Personalauswahl heißt übrigens auch genau zu wissen, was man sucht, das analytisch und gut auszuarbeiten und dann auch Methoden aufzusetzen, die das auch prüfen. Und als ich das erste Mal gelesen habe, das sind ja nur kurze Beiträge, dachte ich, meine Güte, das mache ich überhaupt nicht. Und ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Und ich fürchte, meine Kunden, mit denen ich damals noch zu tun hatte, machen das auch nicht. Das heißt, keiner weiß eigentlich, wie gute Personalauswahl stattzufinden hat. Und ich hatte bestimmt mit 40, 50 Unternehmen zu tun, wo ich in die Interviewverfahren auch reingucken konnte und dachte mir, krass, wie kann das sein, dass wir an für sich eigentlich immer würfeln? Und da denke ich jetzt wieder an Henrik Zaborowski, der auch immer sein Europersonal war, kann besseres Würfeln sein.
Ja.
Und das war für mich so die Initialzündung zu sagen, okay, ich muss mich scheinbar mehr damit befassen. Und als ich das dann angefangen habe zu lesen, dachte ich, wow, das ist wirklich weit weg von dem, wie die Welt ausschaut in der Personalauswahl.
Und wenn du es jetzt noch weiter runter kaskadierst und sagst, hey, du bist in den Personalabteilungen der Unternehmen, ja, und da herrscht schon relativ wenig Ahnung. Und bei fast allen Bestellenbesetzungen sind aber ja die Fachbereiche und die Hiring Manager auch involviert, ja. Und da ist nochmal ein noch krasserer Bruch, findet da statt, was da an Wissen dann einfach auch fehlt, ja. Und da, glaube ich, ist nach wie vor, also ich habe vorhin gesagt, die Professionalisierung des Recruitings, glaube ich, die nimmt einen guten Weg gerade, ja, habe ich zumindest das Gefühl. Es kann an der Bubble liegen, in der ich mich befinde, das mag sein. Ich lese auch ab und zu immer noch Beiträge auf LinkedIn, wo ich mir denke, uiuiuiui, da fehlt es auch an ganz, ganz vielen Basics. Den würde ich dann den Podcast hier sehr gerne empfehlen. Aber tatsächlich die Professionalisierung der sonstigen Beteiligten, Fachbereiche, Betriebsräte, was auch immer, ja, wer da noch teilnimmt, das ist schon auch nochmal ein riesengroßer Punkt.
Ja, aber vielleicht bevor wir jetzt nochmal tiefer in die Personalauswahl einsteigen und wie du auch vielleicht dir Wissen aufgebaut hast, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber aus der Dienstleistung, also ich war ja Vermittler, kein Personaldienstleister, habe ich eine ganze Menge Dinge mitgenommen, die ich als Recruiter tatsächlich anwenden konnte. Die ich auch, wo ich festgestellt habe, Kollegen, die das rein intern gemacht haben, nicht so mitgenommen haben. Gibt es für dich, also weil es jetzt irgendwie so klingt, als Personalvermittler, Personaldienstleister kannst du gar nicht richtige Personalauswahl und kannst gar nicht richtige RecruiterIn werden. Ich sehe das ehrlich gesagt genau anders. Ja. Von daher vielleicht da nochmal so ein bisschen die Lanze für brechen. Was hast du in deiner Zeit als Dienstleister in dem Sinne für dich gelernt, was du heute noch anwenden kannst? Und wir klammern mal Personalauswahl aus.
Da gibt es ein sehr gutes Beispiel und das ist Realistic Job Preview. Also tatsächlich, das habe ich auch in der Dienstleistung immer schon gemacht. Ich habe den Kandidaten und Kandidatinnen kein Honig ums Maul geschmiert, ja, und gesagt, hey, du kommst hier ins Rainbowland, ja, und hier fließt nur Milch und Honig und du verdienst unfassbar viel Geld, ja, und es ist alles total geil da und du musst da unbedingt hin. Sondern ich habe denen schon gesagt, hey Leute, das und das und das ist geil am Job, ja. Und das und das und das ist scheiße am Job. Ist so. Gehört dazu. Aber that's how it is. So ist jeder Job. Ja? Also nenne mir einen Job dieser Welt, der perfekt ist, wo du nicht irgendeine Aufgabe hast, die dir auf den Sack geht. Ja, den Job wirst du nicht finden. Und das ist was ich tatsächlich heute auch immer noch mache. Also und sehr, sehr offen und ehrlich auch mit den Kandidaten umgehe und sage, hey, du kommst hier nicht in eine totale Wohlfühlatmosphäre zum Beispiel, ja, sondern keine Ahnung, die Rahmenbedingungen sind gerade so und so und deswegen ist auch das Umfeld gerade so und so und darauf musst du dich einstellen. Oder wenn ich weiß, hey, es gibt kein Entwicklungspotenzial auf dieser Stelle, ja, dass ich nicht sage, ja, komm erstmal zu uns, ja, und dann machst du einen Meister und dann machst du einen Betriebswirt und vielleicht studierst du noch, ja, und du kannst hier, was weiß ich was, Leiter sonst was werden, sondern zu sagen, diese Stelle, ja, ist eine Facharbeiterstelle, die ist in 2 Jahren noch eine Facharbeiterstelle und die ist auch in 8 Jahren noch eine Facharbeiterstelle. Und die Einarbeitungszeit ist ungefähr 2 bis 3 Jahre. Your choice, ja, also entscheide selbst, was willst du machen? Das ist was, das habe ich mir beibehalten, das habe ich ziemlich schnell angefangen in der Dienstleistung, weil ich festgestellt habe, nur so schaffst du dieses Vertrauen der Kandidaten und Kandidatinnen, dass sie sagen, okay, der erzählt mir hier keinen Scheiß, ja, ich vertraue ihm jetzt so weit, dass ich sage, okay, ich fange mal an. Und das ist die Schwierigkeit in der Dienstleistung. Also überzeuge die Menschen, in einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zu gehen, ja, in so ein Verhältnis zu gehen. Das ist nicht so einfach, selbst wenn du gute Kunden und gute Konditionen bietest und so weiter. Ja, und die gibt es durchaus. Und also es gibt auch nach wie vor sehr gute Dienstleister, Personaldienstleister. Und trotzdem ist es natürlich viel, viel schwieriger, diese Leute zu überzeugen, in so ein Arbeitsverhältnis zu gehen, als zu sagen, hey, hier wartet eine unbefristete Festanstellung auf dich, ja, mit Pipapo, und habe halt festgestellt, es bringt nur was, wenn ich radikal ehrlich bin. Ja, und dann können die Leute rausgehen aus diesem Gespräch und sich überlegen, okay, jetzt weiß ich alles, ja, was ich wissen muss. Vielleicht nicht alles, was ich wissen wollte, aber ich weiß es trotzdem. Und jetzt kann ich entscheiden, will ich das wirklich machen oder nicht? Und das mache ich tatsächlich heute auch immer noch. Also, ja, das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Entschuldigung.
Wie hat das dein Arbeitgeber damals gesehen? Du hast ja gesagt, dass du in der Dienstleistung unterwegs warst. Ich glaube, viele wissen das gar nicht. Ich habe da meine Karriere damals mal gestartet in einem Praktikum. Das heißt, ich habe da auch ein paar Erfahrungswerte, aber lange nicht so wie ihr. Wie hat das dein Arbeitgeber gesehen, dass du dort, ja, im Englischen sagen wir Radical Candor, das ist relativ bekannt, also diese radikale Ehrlichkeit gegenüber den KandidatInnen gespielt hast? Hast du da mal einen auf den Deckel bekommen, so nach dem Motto, Basti, jetzt erzähl dir doch nicht ehrlich, was hier Sache ist, sondern wir verkaufen hier immer noch Profile. Gab es da mal sowas oder standen die da hinter dir und die haben das grundsätzlich so gemacht?
Nee, ich hatte da ziemlich freie Hand, muss ich sagen. Also es war jetzt auch nie irgendwie oder selten so ein Vorgesetzter mit dem Gespräch dabei oder so. Und tatsächlich hat mir der Erfolg halt letztendlich auch recht gegeben. Ja, also das einfach, also die Vertrauensbasis, die ich da geschaffen habe zu diesen Kandidatinnen und Kandidaten, das war schon spürbar. Und ich konnte einfach, also ich muss dazu sagen, ja, das fällt einem natürlich unglaublich viel leichter, wenn du natürlich super geile Kunden hast und geile Einsätze. Ja? Also wenn ich natürlich jetzt Helferjobs für 8,50 € an der Maschine hätte verkaufen müssen, ja, mit Dreischichtbetrieb und irgendwie alles irgendwie nicht so geil, dann kann, ja, schwierig. Aber ich hatte halt das Glück, ja, ziemlich gute Kunden zu haben mit echt coolen Jobs. Ja, und sehr guten Konditionen, und dann fällt es natürlich auch leichter. Aber ich hatte da freie Hand und bin damit gut gefahren. Ja? Und deswegen gab es da auch nie, nie Stress oder Probleme.
Arthur, bei dir damals, ähnlich wie bei Basti, oder gab es da mal einen auf den Deckel, weil du radikal ehrlich warst?
Nö, ich hatte viel, viel freie Hand. Ich bin ja so ein Freigeist. Wenn mich da einer versucht, irgendwie aufzuhalten, dann bin ich da auch falsch. Von daher, ich brauchte so ein bisschen mein Spielfeld. Hab da auch extrem gute Erfahrungen gemacht. Ich habe es jetzt mal gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, so radikal wie du war ich da nicht. Ich hatte aber auch Personalvermittlung, das heißt, es war ich halt wirklich Jobs in Firmen, und wenn ich Firmen schon sehr gut kannte, weil es gute Kunden waren, dann konnte ich das umso besser machen. Aber manchmal hast du halt eben wirklich auch einmalige Kunden, da ist es recht schwer. Aber da habe ich eben dieses Vertrauen aufbauen, war extrem wichtig. Und eine Sache, die ich sehr stark mitgenommen habe aus dieser Zeit, ist einfach die, ich will es jetzt mal übergeordnet Projektmanagement nennen, weil du hattest halt eben wirklich als externer Recruiter immer das Problem, dass du irgendwer von außen warst und irgendwie deine Kandidaten halt auch wichtig machen musstest. Und da hast du auch gemerkt, Recruiting ist gar nicht so wichtig, wie alle immer schreien auf der anderen Seite, und eben diese Verbindlichkeit zu schaffen, halt auch wirklich klare Prozesse zu integrieren zusammen mit seinen Kunden, war etwas, was ich viel gemacht habe, was ich intern einfach weitergemacht habe. Und das ist einfach ein extrem guter Skill gewesen, um auch nochmal diese Verbindlichkeit und Ehrlichkeit im Prozess herzustellen. Also einfach auch zu sagen, Fachbereich, das und das brauche ich von dir, sonst werden wir hier einfach nicht gut werden. Also ich finde, man nimmt viel mit, und wenn man sich die Kerneigenschaften, die ja in der Personalvermittlung und auch ein Stück weit in der Personaldienstleistung doch trotzdem Vertrieb sind, wenn man die sich mitnimmt, halt bringt man eine gute Basis für Recruiting im Unternehmen mit. Und trotzdem bleibt man nicht gut ausgebildet in dem Thema Personalauswahl, also Eignungsdiagnostik. Und da würde ich jetzt die Kurve wieder hinkriegen wollen. Basti, wie hast du dir dieses Wissen angeeignet? Vor allem, wie hast du begonnen, und würdest du retroperspektiv anders starten?
Ha, hui, gute Frage. Man merkt, du bist Recruiter, stellst gute Fragen. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zu dem zur Personalauswahl. Du hast die Brücke ja gerade wieder sozusagen gespannt. Ich glaube, ein großer Punkt war dann auch, wenn du Richtung Corporate-Seite wechselst, also in der Dienstleistung hast du ja oft das Problem, dass du mit viel, viel weniger Kandidaten auch arbeiten musst. Ja? Und dann hast du vielleicht plötzlich auf Unternehmensseite dann doch die Situation, dass du mehr Bewerber hast, als du eigentlich brauchst und dann die Auswahl halt auch wieder wichtig wird. Ja? Also man muss ein bisschen abschwächen, also auch wenn du wenig Kandidaten hast, ist es trotzdem super wichtig. Ja, Joachim Dirks predigt es ja auch immer, nur weil du wenig Leute zur Auswahl hast, heißt es nicht, dann jeden zu nehmen. Aber um zu erkennen, ah, Moment, ja, vielleicht muss ich doch irgendwie sinnvoller auswählen, als ich das bisher gewohnt bin. Das, ja, aber was, also wie habe ich mir Wissen draufgepackt? Ich habe das Studium angefangen, Studium der Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie. Es hätte drei Schwerpunkte gegeben: Markt- und Werbepsychologie, Arbeits- und noch irgendwas, und dann eben Personal- und Organisationspsychologie. Und nachdem ich wusste, ich will im Personal bleiben, also das habe ich schnell gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht, habe ich mich für diesen Schwerpunkt entschieden, habe dann aber darüber hinaus auch angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen, habe mich irgendwann, ich weiß nicht wieso, viel zu spät auch eigentlich, bei Twitter angemeldet, ja. Frag mich nicht warum. Und mein erster Follower war Marcel Rütten. Ich weiß nicht, ob das, ich vermutlich ein Begriff für alle, die zuhören. Und das hat es gestartet. Also da ging dann die Lawine los. Ja, ich bin dann vom Profil von Marcel Rütten auf das Profil von Tim Verhoeven und auf das Profil von Stefan Scheller und auf das Profil von, ja, you name it. Also das ging dann los. Ich bin dann in diese Bubble rein und habe festgestellt, boah, es gibt ja auch voll die Blogger-Szene und so. Ja, und die machen alle voll die geilen Sachen und die erzählen voll viel. Und dann kam bei mir sofort der Wunsch, hey, ich will das auch machen. Habe dann auch angefangen, in ihrem Blog zu schreiben, der leider sehr verwahrlost ist mittlerweile. Aber dieses Netzwerk, das war, glaube ich, der Punkt, das hat es dann nochmal potenziert. Ja? Also ich habe mir dann so viel Wissen reingezogen von anderen Experten und Expertinnen und dazu das Studium. Und dann kam jetzt dazu, auch im Job jetzt, die Möglichkeit, auch wirklich spezifische Weiterbildungen zur Eignungsdiagnostik zu machen, ja, DIN-bezogen auch, oder dann eben zum Beispiel auch die Mitgliedschaft bei den Recruiting Rebels, ja, das ist auch was, wo ich sagen würde, hey, da habe ich enorm viel Wissen her. Was würde ich anders machen, jetzt im Nachhinein betrachtet? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde früher anfangen zu versuchen, die ganze Theorie in die Praxis umzusetzen. Das ist, glaube ich, was. Aber von der Art und Weise, wie ich dieses Wissen aufgebaut habe, wüsste ich jetzt gar nicht, wie im Nachhinein, wie ich es anders machen sollte. Ja? Aber die Kombination aus, hey, ich habe mir eine Grundlage geschaffen durch das Studium, ja, habe einfach mir einen ganz großen Überblick geschaffen über dieses ganze Thema Personal- und Organisationspsychologie, und dann eben dieses ganze spezifische Wissen durchs Netzwerk. Ja, und ich glaube tatsächlich, Netzwerk ist einfach der Shit. Ja, also wenn du dir Wissen aufbauen willst, wenn du vielleicht auch Perspektiven haben willst in Zukunft, ja, also ich glaube, wenn du dich gut vernetzt, dann brauchst du in Zukunft auch keine Bewerbungen mehr schreiben. Das ist meine Meinung. Oder zumindest nicht mehr so viel Effort reinlegen, wie vielleicht früher noch. Aber dieser Wissensaustausch untereinander, das ist, glaube ich, was viele auch noch unterschätzen. Und es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht irgendeine neue, coole Info aus der HR-Bubble bekomme. Ja? Twitter ist tatsächlich bei mir mittlerweile komplett abgemeldet. Also ich bin gar nicht mehr auf Twitter, überhaupt nicht. Oder X, wie es ja jetzt so schön heißt. Ich bin tatsächlich ein reiner monogamer Netzwerknutzer. Ich habe nur LinkedIn momentan am Start. Ja, also genau, das ist das einzige Netzwerk, auf dem ich gerade wirklich aktiv bin, in Anführungszeichen aktiv. Ich habe jetzt die letzten Monate auch nicht viel gepostet, aber der Plan ist, wieder aktiver zu werden. Aber ich kann es nur jedem ans Herz legen, der irgendwie sagt, hey, ich will mehr Wissen aufbauen im Recruiting und auch mehr Basic, mehr Grundwissen, vernetzt euch mit den richtigen Leuten. Ja? Und das geht so schnell, wenn du dich mit den ersten 2, 3, 4, 5 vernetzt und when the algorithm kicks in, ja, dann geht es erst richtig los. Ja? Und dann kannst du dich mit so vielen Leuten vernetzen, die dich weiterbringen. Ich kann auch immer nur noch erwähnen, 15 Minuten Wirtschaftspsychologie von Cunning auf YouTube. Also ja, und egal was dieser Mann sagt oder schreibt, ja, man kann immer nur Amen sagen danach und sagen, ja, er hat einfach recht und es ist super hilfreich. Blogartikel lesen, Podcasts anhören mittlerweile. Ja, ich glaube, die Podcast-Szene ist mittlerweile stärker als die Blogger-Szene, habe ich so das Gefühl zumindest. Auf Veranstaltungen gehen, auch das ist was, was ich viel zu spät, glaube ich, angefangen habe. Und dann die Menschen, mit denen man sich vernetzt hat, auch wirklich auch persönlich zu treffen, das bringt nochmal eine ganz andere Ebene auch rein. Ja, also das ist Connecting, 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 Connecting.
Machen wir das eigentlich auch auf der Talent Pro, die jetzt dieses Jahr im Sommer kommt? Bist du da auch, Basti?
Da bin ich auch, ja, tatsächlich. Ich habe auch einen Vortragsslot und falls Florian Golz zuhört, dann wird er mit den Fingernägeln scharren, weil er sich denkt, ja, du hast einen Slot, du Penner, aber du hast mir immer noch keinen Titel und keine Beschreibung für deinen Vortrag zugeschickt. Ja, das steht noch auf meiner To-Do-Liste, aber ich bin auf jeden Fall auf der Talent Pro, ja.
Dann sehen wir uns.
Cool.
Cool,
Dann sehen wir uns
sehr gut.
definitiv. Arthur und ich sind da als Podcaster unterwegs für Recruiting Basics und Arthur, ich weiß, dass du auch noch eine Panel-Discussion oder auch einen Vortrag hältst, ne?
Beides.
Ja, siehst du, schau
Ja.
dir das an. Und ich gucke mir den ganzen Scheiß an und gebe euch dann am Ende Feedback und die anderen dann auch. Da werden wir noch ein paar mehr Leute treffen. Und das, was du gesagt hast, Basti, mit einem Satz doppelt und dreifach unterstrichen. Man kann mit diesem Netzwerk nicht früh genug anfangen. Und da
Ja.
werden auch mal, vielleicht wirst du bestimmt bestätigen können, da werden auch mal ein paar Flachzangen im Netzwerk mit dabei sein. Ne? Da ist keine 100.000%-Quote. Da
Nee.
sind manchmal Telefonate und Calls dabei, wo man am Ende denkt, nö, das ist es dann auch einfach nicht. Aber das ist halt wie im wahren Leben auch. Ne? Das ist in so einer Bubble auch nichts anderes.
Ja.
Deswegen kann ich das nur doppelt und dreifach unterstreichen, was du da gesagt hast. Ja, absolut.
Ja.
Ich find den Weg deshalb cool, weil er ungefähr meinem entspricht. Also es funktioniert so. Aber die Basis dafür ist tatsächlich eigenes Interesse. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man da richtig Lust drauf hat, man einiges auch bewegen kann. Manchmal ist es auch so, dass man sich mit manchen Themen befassen muss. Also ich habe ähnlich begonnen wie du. Ich habe dann einfach Blogs gelesen, habe dann immer festgestellt, dass da einige Lücken sind in meinem Wissen, die zwar irgendwie zu dem passen, was ich mal gelernt habe im Studium, weil ich habe eine ähnliche Ausbildung jetzt gemacht wie du, in Marketing, Arbeits- und Organisationspsychologie und Personal und Organisation. Da war irgendwie alles davon da, ja. Und ich persönlich habe dann angefangen, auch Bücher zu lesen. Ich bin aber auch jemand, der Fachbücher mag. Ja, das muss man mögen, die sind manchmal trocken. Aber für mich waren dann die Bücher, die ich gelesen habe, so erkenntnisreich, dass ich sagte, okay, ich hab verstanden, was das Grundprinzip ist, aber auch recht schnell verstanden, dass das Grundprinzip super schwer zu verkaufen ist an jemanden, der noch weniger weiß als ich, und das ist der Fachbereich. Und ich würde behaupten, dass ich nahezu gar nichts weiß zu dem Thema, weil ich einfach weiß, wie viel Wissen dahinter steckt und wie viel mehr man wissen kann. Und wenn da jemand sitzt vor mir, der Meinung ist, dass eine Handschütteln und dass die drei kritischen Fragen, die die Person immer stellt, ausreichen, um jemanden sofort als geeignet oder ungeeignet zu erkennen, dann ist der Weg ehrlich gesagt am schwersten zur guten Personalauswahl. Und ich Vielleicht eine ganz pragmatische Frage, weil wir vielleicht auch Leute haben, die schon erste Erfahrung haben mit, wie sollte gute Personalauswahl laufen. Wenn solche Fachbereiche vor dir sitzen und du merkst, das ist ganz weit weg von dem, wie du es eigentlich gerne hättest, hast du irgendwelche Tipps, Tricks, Kniffe, wo du sagst, wenn ich das tue, überzeuge ich sie auch oft, doch einen anderen Weg zu gehen?
Ja, habe ich. Also wir nehmen dieses Beispiel, ja. Person stellt seit 20 Jahren Leute ein, stellt immer die drei gleichen Fragen und sagt, okay, wenn er nach links guckt bei der Frage, dann ist er geeignet, wenn er nach rechts guckt, ist er nicht geeignet. Zum Beispiel, ja. Und das Einfachste, was du tun kannst, du lass dieses Interview laufen, ja, und geh in die Nachbesprechung und sobald es an die Bewertung geht, stellst du immer nur die Frage, warum? 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 Ja. Hiring Manager sagt, ja, also den finde ich gut, den kann ich mir gut vorstellen im Team. Ja, warum? Oder ja, also Aufgabe XY kann der bestimmt gut machen, ja. Warum? Und das ist was, das klingt so einfach, wirklich, es klingt so simpel, aber du musst einfach nachbohren, auf welcher Grundlage treffen die Hiring Manager diese Aussage? Ja, also, was hast du in der letzten Stunde gehört, was dich zu dieser Aussage bringt? Und da wirst du schnell feststellen, wenn du da keine Antworten bekommst auf dieses Warum, ja, dann ist der Moment, wo du reinspringen kannst und sagen kannst, so, und jetzt lass uns doch mal drüber sprechen. Wie können wir dafür sorgen, dass du diese Warum-Fragen in Zukunft beantworten kannst? Ja? Und es kann schon sein, dass du dann feststellst, jo, mein Bauchgefühl ist zu 80, zu 90% richtig, ja? Aber du hast wenigstens eine Datenbasis, ja, die dein Bauchgefühl bestätigt, ja? Und weil es gibt ja auch viele, die dann sagen, hinterher sagen, ja, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, dass ich das kann, ja, und so weiter. Aber es kann eben auch genau andersrum sein. Und ich hatte letztens eben das Erlebnis, dass ich eben ganz oft warum nachgefragt habe, als ich ein Interview in Vertretung gemacht habe. Also es war nicht meine Stelle und ich habe mit der Führungskraft auch noch nie zusammengearbeitet und habe dann halt zum vierten Mal warum gefragt in der Nachbesprechung und dann kam mir, du willst es aber ganz genau wissen. Und ich habe gesagt, ja, will ich. Weil du stellst dir jemanden ein letztendlich, ja, und ich will wissen, wenn du den jetzt so gut bewertest, warum du den so gut bewertest. Das ist alles. Also einfach nur nachfragen, hinterfragen.
Das ist ein extrem guter Tipp, tatsächlich. Weil,
Warum?
warum?
Aber das ist so ein Tipp, wo ich mir denke, ich komme mir blöd vor, den zu geben eigentlich, weil ich mir eigentlich denke, es sollte ja eigentlich also sollte doch selbstverständlich sein, aber ist es
Total.
nicht. Ja.
Das machen Kinder
Das,
doch, machen Kinder doch
ja.
auch. Die fangen doch irgendwann auch einfach an, warum?
Ja.
Also meine jetzt noch nicht, ne? Weil die noch nicht
Ja.
mal 2 ist, aber ich freue mich jetzt schon drauf, wenn die immer
Freu
und
dich
immer
drauf.
wieder
Es kommt unvermeidlich.
warum fragen. Und ich habe das auch schon mal gemacht bei Führungskräften. Nach dem zweiten Warum hat bei mir auch schon mal jemand den Telefonhörer aufgelegt und sich über mich beschwert. Dem bin ich damit dann so auf den Sack gegangen, dann wusste ich aber auch ganz genau, okay, der hat keine Antwort, das war ein roter Knopf, der hat selber überhaupt keinen Plan, was er will. Jackpot für uns als Unternehmen, in dem Moment aber auch sehr unangenehm.
Ja, und da einfach, also klar, das kann dir passieren, dass Leute dann irgendwie unglücklich sind. Das passiert aber
Genau.
selten. Also
Ja,
bloß keine
glaube ich.
Furcht davor haben, weil ich hab ähnliche Erfahrungen, dass das meistens eher dazu führt, dass die Gegenseite in die Reflexion geht. Und wenn man dann feststellt, dahinter fragt gerade jemand, warum er oder sie eine Entscheidung auf die Art und Weise getroffen hat, wenn man dann so ein bisschen Grundlagenwissen für sich hat, nämlich dass man sagt, wahrscheinlich und auch durch die Fragen, die du gestellt hast, hast du eigentlich gar keine wirkliche Antwort darauf, weil was hast du denn gefragt? Du hast nach Stärken und Schwächen gefragt. Was hat das überhaupt mit dem Job zu tun, den wir hier haben? Du hast den Lebenslauf dir erzählen lassen und was für Jobs die hatten, aber du hast ja nicht einmal gefragt, wie sie das Wissen anwenden wollen auf unseren Job. Und du hast die gefragt, wenn sie ein Tier wären, welches Tier, andere Tier würden sie als Nahrung fressen? Was das damit zu tun hat, wie gut du als Qualifizierungsmanager hier unterwegs bist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und so eine Reflexion einfach auch denen mitzugeben und zu sagen, es gibt bessere Varianten, wie man eine echte Eignung zu deinem Job herstellen kann. Ich kann dir dabei helfen. Und es ist übrigens auch gar nicht schwer, führt dazu, dass eine Offenheit einfach da ist. Und natürlich braucht man eine gewisse Grundlagenwissen dort einfach. Aber sich erstmal zu trauen und zu sagen, naja, so wie wir es machen, ist vielleicht nicht optimal, kommt in 95% der Fälle nicht schlecht an. Weil
Ja.
viele unterbewusst merken in ihren Personalentscheidungen, dass sie eigentlich raten. Sie haben ein gutes Gefühl, dass etwas passiert, was gut ist, wenn die Menschen da sind, haben aber auch selber unzählige Fälle, wo sie dann sagen, naja, der oder die war dann doch nicht so gut, wie wir es am Anfang erwartet haben. Und auf diese Fälle gilt es dann, sich zurückzuziehen und zu sagen, warum war das eigentlich so? Was war der Hintergrund? Was hat gefehlt? Und schwupps, erarbeitest du ganz nebenbei eine Anforderungsanalyse.
Ja, sozusagen. Das Ding ist halt, also um überhaupt fragen zu können, warum, ja, musst du natürlich gut aufgepasst haben Und musst selber am besten dokumentiert haben. Weil wenn du dann nachfragst, warum, und du dann aber keine Antwort hast auf die Frage, ist schwierig. Ja, deswegen, es fängt schon einfach bei dir selbst an, dass du überhaupt diese Frage stellen kannst.
Wenn ich dich jetzt nach, du hast eine ganze Menge Quellen genannt, aber wenn ich dich nach einer Quelle fragen könnte, wo jetzt ein interessierter Hörerin anfangen soll, hast du da einen Liebling? Und ich klammer jetzt mal die Videos aus, weil die haben wir schon
Ja.
empfohlen, die sind wirklich anzuschauen. Aber
Ja.
irgendwas, wo man sagt, da bildet sich ein Fundament, wenn man das startet.
Boah. Boah, das ist eine super schwierige Frage. Da kann man natürlich jetzt ganz vielen Leuten auf die Füße treten, wenn die dann hinterher kommen und sagen, wieso hast du nicht mich genannt?
Ja, wenn Sie das machen,
Okay.
laden wir Sie ein.
Ich wollte gerade sagen, dann holen wir sie rein. Genau.
Nee, also ich mache es mir einfach und nehme den ganz leichten Ausweg und sage, hey Leute, schaut euch die Recruiting Rebels an. Haha. Weißt du, also das ist was, das ist eine Quelle, die sich in 100 Unterquellen nochmal aufdröselt. Und da ist für jeden was dabei. Ja? Egal, was du, wo du den Fokus hinlegen willst, glaube ich, da ist so viel Potenzial drin, in diesem Verein und in diesen Menschen, die diesen Verein zum Leben erwecken. Und es kommt halt darauf an, was du willst. Ja? Willst du wirklich eine Grundlage in Form von, hey, ich will was über die DIN wissen, ja, ich will dazu mehr Wissen haben, klar, dann ruf Harald Ackerschott an zum Beispiel, ja. Ja, oder du willst irgendwie wissen, hey, wie lässt sich Eignungsdiagnostik in einem großen Konzern irgendwie umsetzen, dann ruf Timo Fries an, ja. Wenn du wissen willst, hey, wie kann ich eigentlich datengestütztes Recruiting machen, dann ruf Tim Verhoeven oder Marcel Rütten an, ja. Wenn du wissen willst, wie kann ich eine geile Stellenanzeige machen, dann ruf Madeleine Kern an. Wenn du wissen willst, wie kriege ich eigentlich das ganze Thema Diversity, Inclusion und so weiter, dann sprich mit Nathalie Marie Perez-Sivas. Also für jedes Thema gibt es wen, ja. Es ist abgedeckt, auf jeden Fall. Also die Experten, Expertinnen sind alle da. Du musst sie nur finden. Das ist
Ihr
die
habt gerade
Kunst.
unsere Gästeliste aufgezählt, Arthur. Hast du das
Aber
gemerkt?
wirklich.
Brutal. Haben wir gar nicht mit dir geteilt vorher, Basti. Tja,
Ja,
kannst mal sehen, ja.
und das Schöne ist bei deinen Tipps, den kann man auch sofort folgen. Man kann auch sofort alles angucken, was sie früher gemacht haben. Das ist ein Quell an Wissen ohne Ende. Das Einzige, was man dafür investieren muss, ist Zeit. Man muss sich Zeit dafür nehmen. Man muss anfangen. Und jede
Ja.
Kleinigkeit lohnt sich da einfach. Und es ist ein Weg. Also das ist auch etwas, was mir an der Stelle wichtig ist. Das ist nichts, wo man einen Kurs macht oder eine Ausbildung oder was auch immer. Und danach kann man jetzt sagen, so, jetzt bin ich Eignungsdiagnostiker und es geht los. Weil
Total.
selbst wenn man dann super auffassungsfähig ist und das alles sofort verstanden hat und alles weiß, dann kommt der wesentlich spannendere Teil Umsetzung. Und das
Genau.
Schwierige an Eignungsdiagnostik ist Umsetzung.
Die Komplexität ist so hoch, ja. Du kannst dieses Thema nicht in Kürze durchdringen. Und wie gesagt, fang damit an, in der Nachbesprechung zu fragen, warum, ja. Oder hör damit auf, geschlossene Fragen zu stellen, ja. Am besten noch mit einem Oder hinten dran. Oder ja, also oder fang damit an, die Anforderungen drastisch zu reduzieren. Ja, solche Sachen. Also fang mit ganz kleinen Dingen an. Ja, oder fang damit an, in Interviews zu paraphrasieren, die Antworten, die du bekommst. Ja, um sicherzustellen, hast du wirklich das verstanden, was dein Gegenüber dir sagen wollte. Also ganz kleine Schritte, nach und nach. Ja, weil wenn du anfängst, dieses ganze Konstrukt Eignungsdiagnostik dem bestehenden Prozess der bestehenden Organisation überzustülpen, dann stehst du vor dem Mount Everest. Ja, und du musst aber anfangen, keine Ahnung, ja, erstmal auf die Zugspitze zu gehen oder vielleicht was noch Kleineres, bevor du anfängst, die großen Gipfel zu besteigen. Und deswegen, wie du es gesagt hast, es ist ein Weg, so ist es mit Wissen draufschaffen, so ist es mit Prozess valider machen und so weiter. Eine Sache noch, wenn du mich jetzt wirklich auf eine Quelle reduzieren wollen würdest, wo du sagst, hey, auf die hast du immer Zugriff, ja, die braucht auch keine Vernetzungsanfrage, dann das Buch Personalauswahl kompetent gestalten, ja, was ja im Endeffekt sich komplett auf die DIN zur Personalauswahl bezieht. Ja, es ist ein trockenes Fachbuch, ist so, aber das ist die Grundlage für alles, was du im Recruiting eigentlich brauchst.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Und vielleicht als Abschluss von meiner Seite, weil ich das sehr, sehr sympathisch fand, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dass dich auch dieses Thema Chancen geben sehr bewegt hat, weil das war tatsächlich etwas, was bei mir das auch extrem ausgelöst hat. Ich habe in mir einfach ein, ich bin für Gleichbehandlung von Leuten und habe immer öfter gemerkt, dass die Basis für die Entscheidung gar nicht die Eignung oder die Fähigkeit, den Job zu machen ist, sondern irgendwas, was gar nichts damit zu tun hat. Und das hat mir persönlich so sehr wehgetan, dass ich gesagt habe, das will ich ändern. Was muss ich dafür tun? Und die Antwort war bessere, strukturiertere Personalauswahl, weil sie eben fair ist. Und Fairness ist etwas, was wir uns alle wünschen in der Personalauswahl und was da draußen wirklich sehr, sehr selten vertreten ist. Das heißt, wenn du auch eigentlich alle Menschen, die sagen, hire for attitude, müssten die besten Eignungsdiagnostiker sein. Weil man nur für Attitude einstellen kann, wenn man genau weiß, was das Delta der Person ist. Weil wenn man nur eine gute Einstellung auf der anderen Seite spürt, aber nicht weiß, was eigentlich fehlt, um den Job, also die Skills, die man sich im Nachgang auch aneignen soll, was das ist, dann kommt es regelmäßig zur Situation, dass die Einstellung zwar stimmt, aber das, was gelernt werden muss, so weit weg in der Zukunft ist, bis es drauf hat, dass man sagt, oh mein Gott, wie kann ich denn den Job, den ich jetzt habe, wer macht den eigentlich in der Zeit, wo die Person das lernt? Und das muss man sich leisten können. Und einfach nur transparent zu machen, wie weit der Weg ist. Und da wären wir schon beim Thema auch Personalentwicklung, weil es greift dann ineinander ein. Das ist für mich der Grund, warum man es tun sollte.
Absolut. Amen.
Ach, herrje, ich merke, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden, einfach weil du zum einen unglaublich sympathisch dein Wissen mit uns teilst, zum anderen einfach auch deinen Weg so offen und ehrlich beschreibst. Basti, an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, das war super wertvoll für die HörerInnen da draußen auch einfach zu hören, hey, das ist nichts, was man über Nacht lernt, das ist ein Weg. Ich mache das schon seit 8 Jahren, du seit 7 Jahren oder wie lange es auch sein mag. Und wir sind immer noch nicht da, dass wir sagen, wir fühlen uns sicher damit. Das heißt, einfach loslaufen. Ja,
Ja,
das
genau.
ist der Weg.
Und sucht euch die Krücken, ja? Und die Krücke kann Arthur sein, die kann Stefan sein, die kann ich sein, ja? Er sucht euch für jeden Wegabschnitt irgendwo eine Gehhilfe, ja, die euch einfach dabei hilft, dass ihr dann für den nächsten Abschnitt alleine weiterlaufen könnt. Und deswegen auch
Jawohl.
nochmal der Hinweis, also vernetzt euch, fragt einfach nach, ja, sprecht mit den Menschen und tauscht euer Wissen aus. Vielen, vielen Dank
Voll.
für die Zeit. Es war richtig cool, mit euch zu quatschen. Und ich könnte auch tatsächlich noch stundenlang weitermachen. Aber ich
Wir
weiß nicht, ob
führen
das
das
Publikum
Gespräch
das so
einfach
unterschreiben würde.
generell in München weiter, oder?
Ja, es klingt nach einem guten Plan. Auf jeden
Dann
Fall.
machen wir das genau so.
So machen wir das. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wie immer gilt, bei Fragen gerne melden. Wenn ihr irgendwas kritisch fand, auch das sind wir sehr interessiert dran. Ansonsten vielen Dank, Stefan, vielen Dank, Basti, für eure Zeit. Genießt das
Dir.
schöne Wetter da draußen und wir sehen und hören uns ganz bald. Macht's gut zusammen.
Ciao. Tschüss zusammen.
Danke, schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.